Lektion 2. Vermeiden Sie Isolation. Nur sehr wenige Menschen könnten in der Wildnis längere Zeit überleben, denn kaum jemand weiß noch, wie man sich in der freien Natur Nahrung beschafft. Wenn wir uns selbst überlassen würden, so würden die meisten von uns verhungern. Wir sind von der Technologie, der Zivilisation und den Annehmlichkeiten der modernen Welt abhängig geworden, aber all diese Annehmlichkeiten reichen nicht aus. Wir brauchen außerdem immer noch etwas weitaus Grundlegenderes, die Gesellschaft anderer. Und zwar nicht nur für unser Überleben, sondern auch für unser emotionales Wohlbefinden. Unser Glück hängt von anderen ab. Aber wie kommt es, dass wir die Gesellschaft anderer so dringend benötigen? Die Antwort ist viel weniger offensichtlich, als man denkt. Sie hat mit dem Gehirn, der Geburt und der Kindererziehung zu tun. Jede Spezies hat eine lebensgeschichtliche Strategie. Es handelt sich dabei um Muster, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben und die die Lebensweise, die Fortpflanzung und die Lebensspanne von Tieren beschreiben. Manche Tiere leben kurz, andere länger. Manche leben in relativer Isolation, andere in großen Gruppen. Manche haben einen einzigen Nachkommen, den sie beschützen und aufziehen, andere haben zahlreiche Nachkommen, die bald schon sich selbst überlassen sind. Die einen bleiben ein Leben lang zusammen, andere sind promiskuitiv. All diese Muster haben sich entwickelt, um das Überleben der einzelnen Spezies unter sich ständig wandelnden Bedingungen zu optimieren. Auch wenn Menschen individuell betrachtet länger oder kürzer leben, Einsiedler oder Partylöwen sind, viele oder keine Kinder haben, sich fürs gesamte Leben oder überhaupt nicht binden, so sind wir dennoch eine Spezies mit einer übergreifenden lebensgeschichtlichen Strategie, und diese Strategie wurde in erster Linie durch die Entwicklung des menschlichen Gehirns geprägt, einem Gehirn, das Prosozialität ermöglicht hat, dabei aber auch von ihr abhing. Die Entwicklung des Gehirns erklärt auch, warum wir Emotionen wie Glück empfinden und warum die Interaktion mit anderen für uns die größten Freuden bereithält. Im Vergleich zu anderen Primaten ist unsere lebensgeschichtliche Strategie gekennzeichnet durch ein relativ langes Leben, mehr Nachkommen und ein Überleben über das Fortpflanzungsalter hinaus. Außerdem gehen wir tendenziell enger und länger währende Beziehungen ein und wir verwenden einen Großteil unserer Energie und Aufmerksamkeit auf unsere Lieben. Die Intensität der frühen sozialen Interaktionen bedingt dabei das spätere Glücksempfinden, denn positive soziale Interaktionen sind durchweg die stärksten Prädikatoren für das Glücksempfinden eines Menschen. Die größte Langzeitstudie zum psychischen Wohlbefinden, die von 1934 an über 80 Jahre hinweg mit Männern in Boston durchgeführt wurde und unter dem Namen Harvard Study of Adult Development bekannt ist, ergab, dass gute soziale Beziehungen der beständigste Prädikator für Glück sind. Im Tierreich ist der Mensch das Lebewesen mit der längsten Kindheit, das auch, relativ gesehen, das größte Gehirn hat. Das Gehirn ist etwa 7-mal größer, als es angesichts unserer durchschnittlichen Körpergröße sein sollte. Ein Gehirn verbraucht jede Menge Energie. Es muss also einen guten Grund gegeben haben, diese kostspielige Anpassung vorzunehmen und zuzulassen, dass sie dieses Ausmaß annimmt. Eine faszinierende Erklärung liefert die sogenannte Hypothese vom sozialen Gehirn. Dem Psychologen Robin Dunbar zufolge, der dieses Konzept allgemein bekannt gemacht hat, haben Säugetiere, die in komplexeren sozialen Gruppen leben, das größte Gehirn im gesamten Tierreich. Dunbar argumentiert, dass komplexe soziale Arrangements eine besondere Herausforderung darstellen, dass man jedoch mit einem größeren Gehirn genügend Informationen im Auge behalten kann, um sich erfolgreich in der sozialen Landschaft zurechtzufinden. In einer Studie konnte sogar gezeigt werden, dass die Größe des menschlichen Gehirns Aufschluss gibt über die Größe und Komplexität sozialer Netzwerke in Abhängigkeit von der individuellen Fähigkeit zur Anwendung einer Theory of Mind. Unser großes Gehirn macht es uns möglich, Mutmaßungen anzustellen darüber, was andere denken und was sie als nächstes tun werden. Die menschliche Intelligenz nahm zu, weil wir in komplexen Gruppen lebten, die sprachliche Fähigkeiten zum Austausch von Informationen entwickelten und lernten, wie man kooperiert. Dies führte zu einer positiven Rückkopplungsschleife, die als kultureller Wagenheber-Effekt bekannt ist und bei der das in einer Generation erworbene Wissen an die jeweils nächste Generation weitergegeben wurde, wodurch sich im Laufe der Zeit immer mehr Fachwissen und Weisheit ansammelte. Die menschliche Fähigkeit, zusammen zu leben und zu lernen, erklärt, warum sich unsere Spezies in den letzten 200.000 Jahren so schnell entwickelt hat. Damit unser großes Gehirn weiter wachsen konnte, mussten wir jedoch die Zeit der frühen Entwicklung verlängern und die kostbare Energie vorrangig dem Gehirn zuweisen. Das erklärt, warum der Kopf eines Kleinkindes im Verhältnis zum Körper so groß ist. Die meisten Energieressourcen werden in den ersten Jahren in das Gehirn umgeleitet. Das Gehirn eines Neugeborenen wiegt etwa 350 Gramm, ein Viertel des Gehirns eines Erwachsenen, das ungefähr 1,5 Kilogramm wiegt. Es macht 10% des Körpergewichts des Säuglings aus, während das Gehirn eines Erwachsenen etwa 2% des Körpergewichts ausmacht. Innerhalb der ersten 6 bis 7 Lebensjahre, in denen sich die Gehirngröße des Kindes sogar verdreifacht, gleicht sich dieser Unterschied dennoch nahezu vollständig aus. Später, wenn der Energiebedarf des Gehirns zurückgeht und sich eine Umverteilung der Energieressourcen vollzieht, beginnt unser Körper sein Wachstum zu beschleunigen. Ein Kind mit großem Gehirn stellt nun aber die Mutter vor ein beträchtliches Problem. Als unsere Vorfahren von den Bäumen herunterkamen und sich der aufrechte Gang durchsetzte, veränderte dies die Anatomie des menschlichen Körpers. Um sich effizient auf 2 Beinen fortbewegen zu können, braucht man schmale Hüften, sonst würde man genauso wanken wie Schimpansen beim Versuch, aufrecht zu gehen. Die menschlichen Hüften durften auch deshalb nicht so breit werden, weil es ja vor Raubtieren davonzulaufen und Beute zu erjagen galt. Dies wiederum bedeutete, dass die Beckenhöhle, also der Raum zwischen den Hüften, nicht größer werden durfte. Bei weiblichen Säugetieren bestimmen die Beckeninnenmaße die Weite des Geburtskanals, der wiederum den Kopfumfang des Kindes bestimmt, das die Mutter zur Welt bringen kann. Das Problem besteht darin, dass unser sich entwickelndes soziales Gehirn 3 bis 4-mal so groß war wie das Gehirn unserer Vorfahren, so dass also die Geburt von Hominidenkindern erschwert war. Auch wenn der Schädel relativ weich ist und bei der Geburt in die Form eines Zuckerhuts gepresst wird, so gleicht die Geburt eines Menschenkinds dem Versuch, eine Wassermelone oder eine Bowlingkugel durch einen Feuerring für Spielzeuglöwen zu befördern. Es gibt Mütter, die mühelos gebären, und es gibt auch einige wenige, die allein gebären, aber sie bleiben die Ausnahme. Die meisten menschlichen Geburten sind schwer, schmerzhaft und erfordern körperliche Unterstützung oder Geburtshilfe. Dies gilt nicht für unsere breithüftigen Verwandten, die Schimpansen, die allein losziehen und in der Regel innerhalb weniger Stunden ihr Junges zur Welt bringen, ohne all jene Aufregung und Schmerzen. Bei nichtmenschlichen Primaten ist Geburtshilfe extrem selten. Aber sie ist ein unveränderliches und universelles Merkmal menschlichen Verhaltens. Angesichts des Zeitaufwands, der Anstrengungen, der Schmerzen und der drohenden Gefahr durch Raubtiere war die menschliche Geburt nur möglich durch die Hilfe und den Beistand anderer. Aber wer waren diese frühen Geburtshelfer und warum haben sie sich die Mühe gemacht, zu helfen? Die ersten Hebammen waren wahrscheinlich Großmütter der Kinder mütterlicherseits und die Tanten, die der Mutter genetisch am nächsten standen. Mütter, die lange genug lebten, um die Geburt der Kinder ihrer eigenen Töchter zu begleiten, haben ihre vorteilhafte Veranlagung, das Reproduktionsalter zu überleben, weitergegeben, zumal ihre Nachkommen das Langlebigkeitsgen ebenfalls in sich trugen. Diese Großmutterhypothese erklärt den evolutionären Wert weiblicher Menschen, die weit über die Menopause hinausleben, das Alter, ab dem sie keine Kinder mehr gebären können. Die mathematische Modellierung der menschlichen Evolution zeigt, dass das Vorkommen von Großmüttern die Lebenserwartung des Menschen erhöht hat. Durch die großmütterliche Unterstützung bei der Kinderaufzucht hat sich die Lebenserwartung offenbar in weniger als 60.000 Jahren von 25 auf 50 Jahre verdoppelt, wodurch sich die Chancen für einen kulturellen Wagenhebereffekt und die Weitergabe von Weisheit erhöht haben. Halten Sie sich dies vor Augen, wenn Sie wieder mal Schlange stehen müssen und genervt sind von einer alten Dame, der beim besten Willen Ihre PIN-Nummer nicht mehr einfällt. Unsere höhere Lebenserwartung und unsere Intelligenz verdanken wir den Großmüttern dieser Welt. Auch nach der Geburt des Kindes haben Mutter und Kind von der Hilfe anderer profitiert, und zwar nicht nur von der Hilfe derjenigen, die genetisch am engsten verwandt waren. Das afrikanische Sprichwort, dass man ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, bewahrheitet sich nicht nur in praktischer Hinsicht bei der Kinderbetreuung, sondern auch bei der Prägung der Kinder durch die Gruppe. Wie in der vorigen Lektion erwähnt, lassen uns kleine Kinder nicht ungerührt, und dieses Mitgefühl könnte sich als stabile, menschliche Eigenschaft herausgebildet haben, die die soziale Verbundenheit innerhalb der Gruppe förderte. Auf diese Weise haben die Anforderungen der Kindererziehung die menschliche Gesellschaft geprägt. Von Eltern, die bei der Kindererziehung Hilfe brauchten, wurde erwartet, dass sie sich bei der Geburt anderer Stammesmitglieder revanchierten. Diese kooperativen Individuen haben sich demnach erfolgreicher fortgepflanzt und Eigenschaften wie Mitgefühl an ihre Nachkommen weitergegeben, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass sich prosoziales Verhalten zu einem festen Muster in der Spezies entwickelt. Wenn dann auch emotionale Belohnungen wie Freude und Glück hinzukommen, hat man eine wirkungsvolle Kombination für die Verbreitung und Etablierung sozialer Verbundenheit. Nicht nur die Herausforderung der Kindesaufzucht erfordert emotionale Bindungen innerhalb der Gruppe. Die Hypothese vom sozialen Gehirn besagt, dass Tiere, die in großen sozialen Gruppen leben, auch Allianzen mit Individuen außerhalb ihrer Verwandtschaft bilden, um Ziele zu erreichen und individuelle Konflikte zu vermeiden. Beim Menschen nennen wir diese Allianzen Freundschaften, die durch ein unterschiedliches Maß an positiven Emotionen entstehen und erhalten werden. Dunbar untersucht, wie und warum Freundschaften entstehen, wie sie aufrechterhalten werden und warum sie manchmal zerbrechen. Er unterscheidet auf eine Art Vertrautheitsskala einfache Freunde, gute Freunde, beste Freunde, enge Freunde und engste Freunde, wobei jede Stufe ein unterschiedliches Maß an emotionaler Unterstützung und Engagement bietet. Positive emotionale Einsatzbereitschaft erfordern und erzeugen alle von ihnen. Durch freundschaftliche Interaktionen haben wir uns zu der Spezies entwickelt, die wir heute sind. Eine Spezies, die koexistiert, kooperiert und soziale Unterstützung und emotionale Bindung benötigt, um zu überleben.